Deutschlandfunk. Der Tag.
Buradan iki ülkeye hasreten teşekkür etmek istiyorum.
Ich möchte mich bei zwei Ländern ganz besonders bedanken, und zwar bei Deutschland und den Niederlanden. Sie haben sich kooperativ gezeigt und sich bereit erklärt, alle IS-Kämpfer, die ihre Staatsbürger sind, zurückzunehmen, samt Frauen und Kindern.
Der türkische Innenminister bedankt sich dafür, dass Deutschland seine StaatsbürgerInnen zurücknimmt. Staatsbürger mit möglicher Terrorsympathie. Was hierzulande einige gar nicht so witzig finden, denn möglicherweise geht von diesen Personen ja ein gewisses Sicherheitsrisiko aus. Wie geht man jetzt also damit um? Soll man die wegsperren? Nee, wir sind immerhin noch eine Demokratie. Also deradikalisieren. Das klingt in der Theorie erstmal super, aber wie soll das denn praktisch funktionieren? Darüber sprechen wir heute. Außerdem schauen wir nach Israel, wo die Lage sich zu entspannen scheint nach den Angriffen des islamischen Dschihad der letzten Tage. Wer steckt hinter dieser Terrorgruppe? Das klären wir heute. Und dann muss ich hinten raus auch noch eine kleine Ankündigung machen. Es wird morgen ein ganz schön interessanter Tag hier im Deutschlandfunk. Der Tag ist hier. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Was machen wir mit deutschen StaatsbürgerInnen, die aus dem ehemaligen Gebiet von Daesh, dem islamischen Staat, nach Deutschland zurückkommen? Darüber diskutieren wir, seit die Kurden in ihren Gefängnissen zahlreiche IS-Kämpfer deutscher Herkunft haben. Einige davon dürften beim Einmarsch der Türkei in Nordsyrien wieder freigekommen sein. Aber jetzt wird dieses Thema nochmal aktuell, weil die Türkei ihrerseits Leute nach Deutschland abschiebt, die zum Teil IS-Vergangenheit haben könnten. Aber eben nicht alle. Heute kam eine 7-köpfige Familie aus Hildesheim nach Deutschland, die dem Salafismus anhängen soll. Ultrakonservativ also.
Wir wollen wissen, wer da zu uns kommt. Wir wissen, dass es sich bei den Fällen, über die im Moment gesprochen wird, im Wesentlichen um Frauen und Kinder handelt, also um Familien. Aber darüber hinaus wollen wir überprüfen, ob es Personen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung zu bringen sind. Denn wenn das der Fall ist, brauchen wir gerichtsverwertbare Beweise, um diejenigen, wenn sie nach Deutschland kommen, vor Gericht zu stellen und gerichtlich zu überprüfen, ob sie Straftaten begangen haben und sie dafür zur Verantwortung zu ziehen.
Das könnte wiederum bei einer der beiden Frauen passieren, die morgen aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben werden sollen. Gegen eine von ihnen laufen Ermittlungen des Generalbundesanwaltes, weil sie dem IS angehört haben könnte. Das kann man dann ahnden. Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation ist das entsprechende Stichwort, beziehungsweise Vereinigung. Aber man muss das natürlich auch erstmal nachweisen. Sevim Dadelin von der Partei Die Linke hat so ihre Zweifel, ob die Bundesregierung da angemessen darauf vorbereitet ist.
Man hat keine Strategie, kein Konzept, wie sie mit diesen Rückkehrern umgehen will. Dabei ist es egal, ob es Kinder, Frauen oder Männer sind. Die Frauen sind genauso Mittäter wie die Männer. Im schlechtesten Falle könnte es sein, dass man noch nicht einmal dazu in der Lage wäre, wenn diese IS-Rückkehrer nach Deutschland kommen, dass man sie direkt in Haft bringt, weil man überhaupt nicht in der Hand gegen sie hat.
Hilft insofern alles nichts. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, den muss Deutschland auch zurücknehmen. Heißt also, hier könnten bald Menschen frei herumlaufen, die Kontakt zum IS hatten, die aber nicht wegen Straftaten verurteilt werden können. Das macht einigen Menschen Angst und entsprechend sucht die Politik nach einem Umgang. Überwachung ist eine Möglichkeit, nur kannst du das halt auch nicht 24 Stunden am Tag machen. Das kostet nicht nur unglaublich viel Manpower, das ist auch demokratisch fragwürdig. Deradikalisierung ist dann der nächste Ansatz. Aber wie kann die funktionieren? Dazu habe ich mit einem gesprochen, der genau das macht. Alexander Gesing arbeitet beim Beratungsnetzwerk Grenzgänger, wo man Strategien zur Deradikalisierung entwickelt hat, vor allem Angehörige berät, aber eben auch in Sachen Rückkehrender aktiv ist. Wir haben sozusagen erstmal beim Urschleim angefangen, nämlich der Frage, ab wann man eigentlich davon spricht, dass jemand radikalisiert ist.
Also die Einschätzung, ob sich jemand radikalisiert hat oder nicht, die ist für alle Personen schwierig, die ist für die Sicherheitsbehörden schwierig, die ist für uns als Beratungsstelle, die eben ja meistens aus dem Umfeld, also von Lehrern oder Eltern angerufen werden, eine sehr schwierige. Wir sagen immer, es gibt keine direkte Checkliste mit 10 Punkten, die man abarbeitet, und wenn man 8 Punkte zusammen hat, dann ist der Mensch radikal. Das ist eine sehr situative Einschätzung, ob sich jemand radikalisiert hat. Die kann man eben nur in einer Situation und mit den gegebenen Informationen einschätzen. Die kann aber in der nächsten Situation, wenn man eine weitere Information bekommen hat, eben vielleicht schon ganz anders aussehen. Das größte Merkmal wäre natürlich eine Ausreise zum islamischen Staat natürlich. Mhm. Dann könnte man schon natürlich sagen, dass sich da irgendwie eine Radikalisierung im Vorfeld abgespielt hat. Aber es gibt natürlich andere Merkmale, die uns dann immer genannt werden, wie eine Veränderung des Aussehens, eine Veränderung der Sprache, eine Veränderung des Freundeskreises, also beispielsweise die Abwendung vom alten Freundeskreis hin zu einem neuen Freundeskreis, der dann eben quasi nur noch unter Gleichgesinnten ist. Auch vielleicht im weiteren Verlauf dann die Abwendung von der gesamten Familie, die dann eben auch nicht mehr der Gesinnung oder der Ideologie, die man vertritt, dann entsprechen und zu denen man dann auch keinen Kontakt mehr halten möchte.
Ist denn jemand, der sich radikalisiert hat, automatisch auch gefährlich?
Per se nicht, das müssen wir immer im Einzelfall gucken. Was aber die Gefahreneinschätzung anbelangt, dafür sind natürlich dann auch mehr die Sicherheitsbehörden zuständig. Wenn wir mitbekommen, dass tatsächlich jemand gefährlich werden könnte, weil er gewisse Aussagen getätigt hat, dann müssen wir natürlich auch entsprechende Schritte einleiten, wie jeder andere Staatsbürger natürlich auch. Aber per se kann man das nicht sagen, nein.
Wenn wir jetzt über Deradikalisierung sprechen, das ist ja nicht so, dass man da auf einen Knopf drückt oder eine Tablette gibt und dann ist die Person deradikalisiert.
Genau.
Inwieweit setzt so ein Prozess denn eigentlich voraus, dass die Person das auch will?
Wir arbeiten in vielen Fällen, wo die Person schon seit Jahren in der Szene sind, radikalisiert sind, aber eben gar nicht wissen, dass wir tatsächlich in der Deradikalisierungsarbeit erstmal tätig sind. Und zwar arbeiten wir in vielen Fällen mit dem sozialen Umfeld von den Personen, also mit Eltern, Lehrern, Sozialarbeitern, Geschwistern, Ausbildungsbetrieben etc. Und also wir vergleichen das immer mit einem Mobile, dass wir eben durch unsere auch systemische Arbeit mit dem Umfeld der betroffenen Person versuchen, das Umfeld zu coachen und zu verändern in der Beziehungsarbeit mit der betroffenen Person und dadurch Beziehungen stärken zu der betroffenen Person, aber vielleicht auch in einigen Gesprächen auch vielleicht eine Irritation über bestimmte Geschichten, die in der Szene erzählt werden, bestimmte Sichtweisen, Weltanschauungen herbeizuführen und darüber möglicherweise auch eine Deradikalisierung anzustoßen. Das heißt, in dem Fall haben die betroffenen Personen eben erstmal keinen dezidierten Ausstiegswillen, mit dem sie dann an uns herantreten und sagen, ich möchte aussteigen, bitte helft mir dabei, sondern wir arbeiten eben mit dem sozialen Umfeld und versuchen über die Beziehung des sozialen Umfeldes zu der betroffenen Person, eine Irritation, vielleicht eine reflektivere Sicht auf die eigene Situation anzustoßen und darüber eine Distanzierung, dann eine Deradikalisierung zu bewirken. Auf der anderen Seite arbeiten wir eben auch in Fällen, wo sich Personen tatsächlich auch mit einem Willen der Reintegration oder der Distanzierung an uns wenden. Oder wir das eben beispielsweise in einem Fall, in dem wir schon ein Jahr mit den Eltern arbeiten, sich dann aus dem Fall heraus ergibt und wir dann auch mit der betroffenen Person dann sprechen können.
Das klingt ja insgesamt ziemlich kleinteilig. Und wenn ich das so raushöre, ist das Umfeld also im Prinzip erstmal der wichtigste Baustein in Ihrer Arbeit.
Ja.
Was ist denn mit den Personen, die so ein Umfeld aber gar nicht haben, weil zum Beispiel die komplette Familie sich irgendwie radikalisiert hat?
Ja, ja, das ist natürlich auch für Beratungsstellen, für unsere eine besondere Herausforderung, dann noch an die Personen dran zu kommen. Es gibt einfach auch Fälle, in denen wir das nicht schaffen, wenn es eben Familiensysteme gibt. Ich würde immer sagen, dass es trotzdem noch Personen gibt, zu denen Familienangehörige einen Kontakt haben. Wir haben eben auch genau solche Fälle, wo ein Großteil der Familie beispielsweise eine bestimmte ideologische Komponente haben, also auf einer bestimmten Ebene dann radikalisiert sind, die aber trotzdem, wo es eben trotzdem aus dem Umfeld noch Menschen gibt, sei es beispielsweise eine Erzieherin aus einer Kita oder der Schulsozialarbeiter von einem Kind, sei es eine Kinderärztin. Also immer noch Personen, denen bestimmte Dinge auffallen und die sich dann möglicherweise an uns wenden. Aber weil dann eben es auch vielleicht so ein geschlossenes Weltbild gibt, das innerhalb der Familie kursiert, ist es natürlich wesentlich schwieriger, da auch zu arbeiten.
Das äußere Umfeld, also erstmal familienunbeteiligte Personen, also auch wichtig. Vor dem Hintergrund stelle ich mir die Frage, wenn wir jetzt auf rückkehrende Personen gucken, da erleben wir ja in der Gesellschaft derzeit schon so ein grundsätzliches Misstrauen, vielleicht auch die Angst, oh, die Person könnte mal was mit dem Islamischen Staat zu tun gehabt haben, vielleicht könnte die gefährlich werden. Also so eine gewisse Grundablehnung auch den Menschen gegenüber. Wie wirkt sich sowas dann auf die Möglichkeiten der Deradikalisierung aus?
Ich als Berater in einem Projekt, was sich genau um solche Dinge kümmert, muss erstmal sagen, dass ich es sehr befürworte, wenn alle Menschen, die sich in Deutschland radikalisiert haben, auch zurückgeholt werden nach Deutschland, weil eben auch, ja, sie sich eben hier in Deutschland radikalisiert haben und dann erst nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind. Insofern müssen wir uns vielleicht auch fragen, inwiefern gesellschaftliche Prozesse, die hier in Deutschland stattgefunden haben, auch eine Auswirkung darauf gehabt haben, ob sich die Menschen radikalisiert haben oder nicht. Das gesellschaftliche Klima, glaube ich, spielt schon auch eine Rolle. Das muss man aber, glaube ich, auch wieder im Einzelfall betrachten, was jetzt die Hindernisse für eine Reintegration in dem Einzelfall anbelangt. Mhm. Also beispielsweise, wenn wir Kinder wieder in die schulischen Regelstrukturen integrieren wollen, die mit ihren Eltern in dem Gebiet des ehemaligen Islamischen Staates waren, dann müssen wir uns eben überlegen, inwiefern wir die Schulen mit einbinden und inwiefern wir da eben auch über das Phänomen aufklären und auch Ängste und Sorgen abbauen über die Kinder und deren Eltern und sozusagen sagen, wir sind da, wenn es eben bestimmte Fragestellungen gibt, wenn es bestimmte Probleme gibt. Denn erstmal sollen die Kinder natürlich auch schnell wieder in den schulischen Kontext kommen, sollen hier auch wieder reintegriert werden. Aber ganz klar ist es auch, dass es von Seiten von Schule, von Nachbarschaft etc. auch bestimmte Ängste und Vorbehalte gibt, die aber einer Reintegration natürlich auch erstmal ja vielleicht im Weg stehen könnten, wenn es da eben beispielsweise zu Überreaktionen seitens einer Schule kommt. Und da versuchen wir eben so ein bisschen vorzugreifen. Und ja, zu informieren, differenziert eben aufzuzeigen, wie das Phänomen ist und auch ja uns als Gesprächspartner und Hilfe da eben anzubieten.
Sie haben eben gesagt, wir müssen auch hier gucken, was dazu geführt hat, dass die Menschen sich radikalisiert haben, die dann unter Umständen ausgereist sind. Also auf die gesellschaftlichen Prozesse hier gucken, die zur Radikalisierung geführt haben. Was meinen Sie damit?
Naja, in einer Radikalisierung spielen eben bestimmte Erzählweisen von beispielsweise Weltpolitik und auch von dem Status, den Deutschland in der Welt hat und wie Deutschland in der Welt agiert, eine Rolle. Mhm. Da geht es beispielsweise um das Narrativ der Verfolgung aller Muslime auf der ganzen Welt. Da geht es eben auch darum, dass Muslime eben auch in Deutschland immer verfolgt werden, unterdrückt werden. Und das wird dann eben mit verschiedenen Belegen versucht zu untermauern. Das ist dann beispielsweise das Kopftuchverbot, das hier immer wieder quasi wellenweise in Deutschland diskutiert wird, aber auch eine wenig differenzierte Sichtweise auf den Islam und auf Muslime in Deutschland. Und das ist ja im Grunde eigentlich ein gefundenes Fressen für Menschen, die auch in der Szene sind, die auch vielleicht auf andere, die sich radikalisieren, einwirken. Und zu sagen, ja, sieht doch, es ist ja wirklich so. In Deutschland wird schon wieder darüber diskutiert, ob Frauen hier überhaupt ein Kopftuch tragen dürfen. Deutschland will die Muslime nicht, Deutschland ist ein christliches Land und da müsst ihr eben aufpassen. Und also immer diese Dichotomie auch aufzumachen zwischen beispielsweise dem Westen, zu dem Deutschland dann auch gezählt wird, und den Muslimen, die im Westen und insbesondere auf der ganzen Welt verfolgt werden. Das ist eben eine Weltsicht, die da immer wieder transportiert wird. Und die wir in Deutschland vielleicht auch beispielsweise durch eine sehr undifferenzierte Berichterstattung oder auch durch eine undifferenzierte Diskussion über den Islam und Muslime in Deutschland vielleicht auch befeuern.
Und da zeigt sich dann wieder einmal, wie komplex das Ganze dann doch ist und wie viel Anstrengung so eine Gesellschaft auch unternehmen muss, um an ihrem Zusammenhalt zu arbeiten. Vorausgesetzt, sie will diesen Zusammenhalt. Komplexes Thema und auch ganz schön schmerzhaft. Komplex und ganz schön schmerzhaft. Das ist ehrlich gesagt eine perfekte Überleitung zu unserem Thema Nummer 2, wo wir nach Israel schauen, wo in den vergangenen Tagen laut israelischen Behörden mehr als 350 Raketen herabgeregnet sind. Abgeschossen aus dem Gazastreifen vom Islamischen Dschihad, einer Terrororganisation. Wer das ist, das kläre ich jetzt im Gespräch mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv, wo ja eigentlich ab heute eine Waffenruhe gelten soll. Es gab dann aber doch wieder irgendwie vereinzelte Raketen. Benny, was ist da los?
Ja, es ist ruhig, muss man sagen, und vor allem im Vergleich zu diesen wirklich gewaltvollen 48 Stunden, Dienstagmorgen bis Donnerstagmorgen, ist es ruhig. Handy hat mal wieder vibriert, das ist die Raketenalarm-App auf unseren Handys. So um 11 Uhr, da schrieb ich gerade meinen Beitrag, in dem es hieß und heißen sollte, Waffenruhe hält. Hm. Ja, dann vibrierte das Handy und in der Tat ein paar Geschosse, ein paar Raketen haben militante Palästinenser nochmal abgeschossen. Ganz interessant, die Israelis haben nicht reagiert, das tun sie meistens. Ja, das könnte vielleicht so ein bisschen auch nochmal ein Wir sind die Starken mit Ansage, ich spekuliere jetzt mal, möglicherweise sogar mit Absprache sein, sprich die Waffenruhe hält, aber der islamische Dschihad möchte irgendwie den starken Macker geben, umgangssprachlich formuliert, kann damit gegenüber der eigenen Bevölkerung nochmal zeigen, wir sind stark, schießen diese Raketen, schießen die Raketen möglicherweise so, dass wirklich keine Menschen gefährdet werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, um 11 Uhr sind diese Raketen nicht weit, nur im Umkreis von Gaza nochmal geflogen, haben nach meiner Kenntnis keinen großen Schaden angerichtet und Israel hat nicht reagiert und jetzt am Nachmittag sprechen wir miteinander, ist die Lage relativ ruhig, beziehungsweise man könnte fast sagen, ganz ruhig.
Lass uns mal auf die gucken, die da den starken Macker markieren. Also islamischer Dschihad, wer ist denn das eigentlich?
Das ist eine Organisation, die es länger gibt als die Hamas im Gazastreifen, seit den 70er Jahren meine ich. Islamischer Dschihad müssen wir, glaube ich, nicht groß erklären. Der Kampf im Namen des Islams, eine Organisation, die laut EU, USA und Israel eine Terrororganisation ist, die haben recht enge Kontakte zum Iran. Der Iran kann über den islamischen Dschihad, obwohl er weit weg ist, relativ weit weg ist von Israel, hier Politik machen. Islamischer Dschihad und Hamas haben im Gazastreifen jahrelang gemeinsame Sache gemacht. Aha. Das machen sie auch weiterhin. Die Hamas kontrolliert ja den Gazastreifen weitgehend. Ich sage immer weitgehend in meinen Berichten, weil diese Vorfälle mit dem islamischen Dschihad eben zeigen, dass die Hamas das nicht komplett kontrolliert. Und das war jetzt auch ein bisschen der Auslöser, oder nicht ein bisschen der Auslöser für die jüngste Eskalation. Abu al-Atta, nicht so bedeutender Anführer im Norden des Gazastreifens, des islamischen Dschihad. Der hat aber nach israelischer Darstellung viele Anschläge, Raketenangriffe organisiert und durchgeführt und damit die Ruhe, an der eigentlich Israel und die Hamas gemeinsam interessiert waren, in den vergangenen Monaten torpediert. Mhm. Deshalb hat Israel nach eigener Darstellung den getötet. Das hat jetzt zu der heftigen Gewalt geführt.
Das heißt also, die Hamas hat den Gazastreifen gar nicht hundertprozentig unter Kontrolle. Positionieren die sich denn jetzt mit Blick auf die aktuellen Raketenangriffe durch den islamischen Dschihad irgendwie?
Kaum. Und das ist eine schwierige Nummer für die Hamas. Die Hamas kann sich nicht hinstellen und sagen, wir verurteilen diese Raketenangriffe durch den islamischen Dschihad, denn wir hatten doch eine Waffenruhe mit den Israelis ausgehandelt. Offiziell erkennt die Hamas Israel nicht an und man ist verfeindet. Und offiziell sind die Kämpfer vom islamischen Dschihad Brüder der Hamas und man kämpft gemeinsam gegen die Besatzer. In der Realität hatte die Hamas aber ein Interesse, dass es ruhig bleibt. Es könnte bald Wahlen geben. Zum ersten Mal seit vielen Jahren, zumindest ist das die Ankündigung von Hamas und Fatah, das ist die Partei im Westjordanland vom palästinensischen Präsidenten. Deswegen sagen die meisten hier in der Region, die Hamas hatte kein Interesse, hat kein Interesse an einer Eskalation, an einem Krieg. Aber erstens, wie ich gesagt habe, das ist nicht so einfach für die Hamas, das offen zu kommunizieren. Und zweitens, in der Tat, die Hamas ist sehr mächtig, kontrolliert aber eben nicht jeden Straßenzug und jeden Kämpfer und jede Waffe und jede Rakete. Da gibt es sowohl den islamischen Dschihad als auch noch radikalere salafistische Gruppen.
Jetzt hat Israel, du hast es ja eben gesagt, diesen Anführer des islamischen Dschihad ausgeschaltet, ziemlich gezielt, getötet, nennen wir es beim Namen, weil sie den als Gefahr identifiziert haben für Israel. Wird das eigentlich irgendwie kritisch in Israel diskutiert?
Richtig hinterfragt wird es nicht. In der Tat, an dem Tag, als so viele Raketen als Antwort auf diese Tötung kamen, fragten die israelischen Journalisten das. Und in der Tat haben der israelische Premierminister und der israelische Armeechef und auch sogar der Oppositionspolitiker Gantz, der vielleicht Premierminister wird, relativ ähnliches Wording gehabt und den Mann eine tickende Zeitbombe genannt. Da erkannte man dran, dass relativ einheitlich gesagt wird, den Mann mussten wir ausschalten. Es ist so, dass im Süden vom Gazastreifen viele Leute, ich will nicht salopp formulieren, die Schnauze voll haben, ist zu gering formuliert, wenn man nächtelang mit den Kindern im Bunker verbringen muss. Also Viele Leute in den israelischen Städten und Dörfern am Gazastreifen, ja doch, die haben die Schnauze voll. Die sagen, liebe israelische Regierung, das geht jetzt seit Jahren so, wir hangeln uns von Waffenruhe zu Waffenruhe. Und das Interessante ist, mein Eindruck, ob links- oder rechtspolitisch, ob Friedensfürst und Friedenstaube oder kriegshungrig, die meisten Leute da unten sagen, das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen jetzt in den Gazastreifen einmarschieren. Wir wissen zwar, dass das für uns bedeutet, dass wir wahrscheinlich erstmal unsere Region verlassen müssen. Wir wissen, dass israelische Soldaten sterben werden. Aber wir können nicht mehr uns von Woche zu Woche, von Monat zu Monat hangeln. Wir wollen, dass Israel da jetzt einmarschiert. Warum sage ich das? Ja, ich glaube schon, dass die Menschen, die wirklich am meisten unter diesem Raketenbeschuss leiden, auf israelischer Seite, also im Süden Israels, die fanden das gut, dass der Mann ausgeschaltet wurde, weil denen kann es gar nicht genug sein, was die Stärke und die Entschlossenheit der israelischen Armee angeht. Die Menschen hier in Tel Aviv, die sehen das dann wieder anders. Die hatten jetzt Raketenalarm am Dienstag zum ersten Mal seit Monaten wieder. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, hat sich das gelohnt oder sollen wir nicht einfach mit den Menschen im Gazastreifen und auch mit den Extremisten im Gazastreifen halbwegs auskommen?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine komplett andere Lebenssituation in Tel Aviv. Wenn du da nicht irgendwie tagtäglich damit rechnen musst, dass dir Raketen auf den Kopf fallen, dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, von Frieden oder überhaupt auch nur an Frieden zu denken. Also ich habe es ja selbst in diesem Frühjahr wieder erlebt, wenn du an die Nähe des Gazastreifens fährst, da hast du halt tatsächlich an jeder Straßenecke auch die Bunker stehen, in die du bei Bedarf gehen kannst. Ich fand es unglaublich bedrückend.
Ja, unbedingt. Und da kann man dann immer wieder auch die Zeit nennen, die den Menschen bleibt, sich in Sicherheit zu bringen. Also das sind eben nur 10 bis 15 Sekunden am Gazastreifen, offiziell 15, aber das ist laut den Anwohnern dort eine Zahl, die etwas geschönt ist von der Regierung. Hier in Tel Aviv sind es 90 Sekunden. Ja. An der Stelle, auch wenn es ein heikles Terrain ist, auf das ich mich begebe, müssen wir natürlich sagen, dass die Menschen im Gazastreifen keine Schutzräume haben. Dieses Argument oder diese Bemerkung löst bei manchen Leuten, die Israel verteidigen, stehende Nackenhaare aus, weil sie sagen, das kann man so nicht vergleichen. Unsere Armee, die israelische, versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Die Palästinenser schießen wahllos und wollen wahllos Zivilisten töten. An diesem Argument ist sehr viel dran. Trotzdem höre ich natürlich von Palästinensern, von palästinensischen Zivilisten, dass diese Nächte, in denen F-16-Kampfjets über den Gazastreifen fliegen und in denen eben gezielt, aber eben ziemlich viele Stellungen angegriffen werden, dass diese Nächte traumatisch sind, auch weil sie Erinnerungen wecken an den letzten Gazakrieg 2014. Auch da hat Israel nach eigenen Angaben versucht, Zivilisten den Tod von Zivilisten zu vermeiden. Aber da sind sehr viele Zivilisten gestorben. Das gehört zu diesem Gespräch dazu, finde ich.
Ja, super schwierige Gemengelage. Ich finde es auch immer wieder schwierig, darüber zu sprechen und bin froh, wenn man es ausführlich machen kann, so wie wir es ja hier jetzt tun. Und wenn wir beim Stichwort schwierig sind, gehen wir vielleicht auf ein zweites Thema, was ja seit dieser Woche die Gemüter in Fragen israelischer Souveränität und israelischer Belange durchaus hochkochen lässt. Das ist eine Entscheidung des EuGH, die paradoxerweise am gleichen Tag kam, an dem die Luftangriffe des islamischen Dschihad auf Israel begonnen haben. Also da haben wir Israel sozusagen von zwei Seiten in den Nachrichten gehabt. Und zwar besagt dieses Urteil des EuGH, dass Produkte aus israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland gekennzeichnet werden müssen, wenn sie in Europa verkauft werden müssen. Das kommt in Israel überhaupt nicht gut an. Warum?
Das kommt bei den meisten Vertretern der israelischen Regierung und dieser Siedlungen absolut nicht gut an. Es gibt den Vorwurf gegenüber der EU, dass Israel da spezifisch ausgesondert und diskriminiert wird. Dass die EU sagt, wir machen das nur mit Israel und israelischen Siedlungen im Westjordanland. Dass sie es nicht tut mit der Westsahara oder der Krim. Das ist furchtbar kompliziert, weil wir nicht so viel Zeit haben. Das ist eine Vereinfachung, finde ich. Es kommt bei der israelischen Regierung, wenn ich eine These wagen darf, aber auch deshalb nicht gut an, weil die israelische Regierung seit Jahren eine Linie verfolgt, die da lautet, die Linie, die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland verschwimmen lassen. Wenn man hier durch diese Region fährt und wenn Touristen zum Beispiel ein Weingut bei Jerusalem besuchen, das im besetzten Westjordanland liegt, dann wird das von Israels Regierung ganz selbstverständlich als Israel bezeichnet. So wie ja eben auch die Winzer aus den Siedlungen ganz selbstverständlich Made in Israel bzw. Product of Israel auf diese Weinflaschen schreiben. Ich persönlich habe da dann schon meine Bauchschmerzen, weil es einfach nicht stimmt. Selbst Israel hat ja das Westjordanland bis heute nicht annektiert. Mhm. Selbst Israel sagt also in juristischer Hinsicht nicht, das ist Israel. Und dann finde ich es schon legitim, wenn man sagt, der Verbraucher soll sich entscheiden können und die Verbraucherin in der EU, was für einen Wein sie denn kauft. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass es Freunde Israels gibt und auch Freunde israelischen Weins, die sagen, ich trinke literweise den Wein aus Galiläa, ich trinke literweise gerne den Wein aus der Negerwüste, aber bei Wein aus Siedlungen, völkerrechtswidrig besetzten Siedlungen, habe ich große Bauchschmerzen und da möchte ich gerne auf der Weinflasche erkennen können, wo der herkommt. Ja, schwieriges Thema. Ich persönlich sehe den Antisemitismus, der jetzt von manchen der EU unterstellt wird, den sehe ich persönlich nicht.
Aber manche haben eben ein Problem damit, dass explizit jüdische Produkte gekennzeichnet werden und fühlen sich da so ein bisschen historisch erinnert. Hat schon eine schwierige Komponente.
Natürlich. Und es hat gerade für Deutsche eine schwierige Komponente. Und ich erinnere mich, ich meine, das war im Jahr 2015. Da gab es einen Vorstoß oder eine Empfehlung, glaube ich, der Europäischen Kommission, wie man mit dem Thema umgeht. Und daraufhin hat das berühmte KDW in Berlin Wein aus israelischen Siedlungen aus den Regalen genommen. Da war der Aufschrei groß. Mhm. Das war vielleicht auch nicht richtig kommuniziert. Nach ein paar Tagen hat das KDW einen Rückzieher gemacht. Ich verstehe, dass gerade deutsche Händlerinnen und Händler, deutsche Kunden bei dem Thema nervös sind. Ich plädiere aber dafür, dass man versucht, einen ruhigen Kopf zu behalten. Auf diesen Weinflaschen steht ja eben nicht drauf, jüdischer Wein. Hm. Auf diesen Weinflaschen ist doch kein Davidstern drauf, Gott bewahre. diese Parallele wird eben manchmal gezogen, deswegen erzähle ich's. Nein, auf diesen Weinflaschen steht, dass er aus Siedlungen im Westjordanland kommt. Es gibt keinen Boykott. Dieser Wein darf und soll weiter verkauft werden. Und ich kenne mittlerweile Menschen, die sagen, ich finde die Besatzung okay. Mhm. Das dient der israelischen Sicherheit. Diese Menschen sollen doch bitte weiterhin in den Weinladen gehen und das Ganze kaufen. Ich persönlich halte einfach es für nicht ehrlich, wenn Wein, der nicht aus Israel kommt, als solcher gekennzeichnet wird. Und nochmal zur Erinnerung, die Linie der Bundesregierung und auch der Europäischen Union ist, dass die Besatzung einer Zwei-Staaten-Lösung im Wege steht. Und ich halte es persönlich für glaubwürdig, dass Deutschland ein großes Interesse hat an der Sicherheit, an dem Existenzrecht natürlich Israels, ein großer Freund Israels ist. Finde es aber okay, wenn die Bundesregierung gleichzeitig sagt, weil wir ein so großer Freund Israels sind, wollen wir ganz deutlich den Unterschied zwischen Israel und dem Westjordanland ziehen. Und wir wollen auch sagen, Besatzung finden wir sehr, sehr schwierig. Deswegen ist für mich dieses Weinurteil logisch. Aber klar, sollte es da jetzt irgendwie eine Ungleichbehandlung geben, da recherchieren ja gerade viele zu, also mauretanische Tomaten, dann muss es da ganz klar gleiche Regelungen geben. Ja. Aber so einfach, wie manchmal da argumentiert wurde, das ist mein Eindruck, ist es eben nicht. Beispielsweise Produkte von der Krim, ich habe mit Tilko Gries gesprochen, unserem Korrespondenten in Moskau, Produkte von der Krim können ja gar nicht verkauft werden in Europa. Also da aufgrund einer Besatzung der Russen viel gravierendere Entscheidung. Hm.
Auch hier also eine komplexe Gemengelage. Ich danke dir für die Infos und die Einschätzung.
Sehr gerne.
So, das ist jetzt kein normaler Appendix hier, sondern eine Ankündigung. Es kann nämlich sein, dass es diesen Podcast morgen nicht geben wird. Verdi hat die Beschäftigten des Deutschlandradios zum Warnstreik aufgerufen. Gilt ab morgen 9 Uhr bis Samstag früh um 1. Geht darum, den Forderungen in den aktuellen Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. In den vergangenen Monaten gab es ja schon Streiks beim WDR. Ich glaube, SWR und BR waren auch dabei. Und die Tarifpartner, die haben sich einigermaßen verhakt. Also kann sein, dass es hier morgen keinen Podcast geben wird, weil hier gestreikt wird. Dann bitte nicht wundern. Der Tag am 14. November war das hier. Fragen und Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.